Und heute haben wir eine sehr interessante Person da, kann ich bezeugen, als Mann von der Judith. Und ich erzähle euch ganz kurz, sie haben auch auf dem Flyer ja so einen chronologischen Ablauf von ihrem Leben. Aber ich gebe jetzt noch ein bisschen Fleisch an den Ablauf, an die Struktur. Sie ist 1966, ich muss drücken, genau. 1966 geboren. Bin Papua Neuguinea als viertes Kind. Drei Schwestern waren schon auf der Welt. Da ist jetzt noch ein MK, also ein Missionskind noch drauf, von einer anderen Familie. Da hat es ganz viele Haufen von denen gegeben. Sie hat ganz besondere Eltern gehabt, der Christian und Madeleine. Und sie waren eben auf Papua Neuguinea sind die in der Mission gsi. In den 50er Jahren, Anfangs 50er Jahren, sind die ersten Missionare dort über. Es war eine ganz wilde Zeit, da gab es noch Menschenfresser auf beiden Seiten dieser Insel. Ganz Haufen Stämme und so, ganz Haufen später auch Missionare. Links ist dann Papua, also West-Papua. Und ihr seht, das gehört zu Australien, oder das war mal eine Kolonie von Australien. Das wäre jetzt eben Papua Neuguinea und Judith ist dort in der Mitte, das ist so im Buschland, in den Bergen, wilder Busch, stationiert gewesen. Und wo ihre Eltern oder ihr Vater 1956 rausgegangen ist, als Schreiner, als Werkmissionar, haben die eben alles müssen machen, dort müssen die Stationen aufbauen. Das wäre jetzt eben so das Busch-Feeling, das wir da haben mit ja, viel Witte und Natur. Ihr Vater, der Christian, war ein Vollblut-Missionar mit einem echten Missionarshut, oder? Das hat ihr noch gehabt damals, er gestaunt. Aber nebst dem, dass sie Häuser gebaut haben und Kirchen gebaut haben und so jeden Sonntag und immer unterrichten in Dörfer, im Busch, da sehen wir einen vollen Einsatz. Auch die Mutter hier mit zwei Leuten, die aktiv mitgemacht haben in der Kirche. Es waren ganz besondere Eltern, die haben eben Vielseitigkeit bei Pionieren schon damals gefragt, vom Funk über Lebensmittelbeschaffung und weiss ich was alles, das ganze Programm. Der Vater hat Schreinereien aufgebaut, Zimmerreihen, Ausbildungsstätten für die Menschen dort, dass sie irgendwo eine Ausbildung haben. Das ist nachher weitergeführt worden. All die Jahre, da seht ihr den einen Bruder von Judith, der Erwin, als Kleiner, die haben also da voll mitgelebt in diesen Arbeiten der Eltern. Da hat man dann irgendwelche Wassertanks hergeschleppt. Alles auf ganz einfache Art, weil die Strassen auch ganz schlecht gewesen sind und auch heute noch ganz schlecht sind. Mutter mit einem riesen Schrebergarten, also ich auch einen, aber der ist nicht so gross wie der. Hat dann die Station, wo sie drauf gewesen sind, und auch andere noch mit Gemüse versorgt. Immer auch mit Mitarbeitern, die Bruni sind, sagen wir denen, nicht schwarze, Bruni, sagen sie denen. Judith hat geliebt, am Sonntag oder sonst unter der Woche mit dem Vater können irgendwo in die Dörfer gehen, natürlich barfuß. Nicht mit Salomon-coolen Wanderschuhen, die geschützt sind und so. Sondern sie sind immer barfuß umeinandergelaufen und sie hat es geliebt, mit dem Vater durch den Busch zu laufen, irgendein entferntes Dorf, wo dann ein Gottesdienst stattgefunden hat, wo nicht so luxuriös ausgestattet war wie uns, aber ja, das hat sie geliebt. Ihr seht da Bible Study dann, oder Kleingruppen, könnte man heute sagen. Ja, einfach irgendwo abgehackt und nachher miteinander diskutiert. Und das hat sie geliebt. Da sehen wir so einen Eindruck nach einem Gottesdienst oder Konferenz war das. Auch da haben mir aufgefallen, keine Schuhe an. Gell? Ganz ein spezieller Typ von Mensch. Das hat sie auch geliebt, Judith. Das ist Mumu. Gell? Also es sind so Erdkochtöpfe mit Bananenblättern und einem Haufen Zeug drin und dann zudecken und dann einfach garen lassen, ein paar Stunden. Ja. Und da tun sie jetzt gerade beten, da sehen wir die Haltung und nachher stürzen sich alle über das. Ich weiss nicht, ob wir es würden vertragen, wenn wir es jetzt gerade so würden essen. Das heisst also, die Kinder, sie haben 11 Kinder gehabt, die zwei sind mit 0 Kind raus und mit 11 Kindern zurückgekommen von der Schweiz. Das ist auch eine Leistung. Aber die Kinder, da sehen Judith recht, sie sind mit diesen Brunnen einfach aufgewachsen, mittendrin. hat mit denen gelebt und ja, Leben geteilt. Sie sind da ein bisschen abgrenzt von den Braunen, das war auch immer so gewesen. Judith hat gesagt, die haben extra Stühle für die Weißen gehabt. Also Stühle würde ich jetzt dem nicht sagen, aber ja. Das ist der erste Heimaturlaub, wo sie erlebt hat. Ich glaube, 4 Jahre bist du oder so, 5 Jahre. Als wir in die Schweiz gekommen sind, sie erst mal Schnee erlebt. So sieht sie aus wie unsere älteste Tochter, Trafela, genau gleich. Sie waren Missionarskind, das heisst, sie sind überall auf der Bühne gestanden, haben vorgesungen, sie waren Repräsentanten gewesen, eigentlich von der Mission. Und das war eine rechte Herausforderung. Eben, da ist der ein Kind ums andere gekommen. Ich weiß nicht, ob alle jetzt gerade Freude haben auf dem Vater, ist schon wieder eins, oder? Am Schluss war es 11 gewesen. Da sehen wir nochmal so ein Foto, einfach mitten in diesem Busch drin, barfuß alle Kinder, irgendwo bei Hütten, wo sie besucht waren. Einfach ganz eine andere Welt, als wir kennen. Wo Judith dann knapp 14 war, hat es geheißen, zurück in die Schweiz. Und Judith hat gar nicht in die Schweiz zurückgehen. Sie ist dort aufgewachsen, 14 Jahre, hat Mühe gehabt, in die Schweiz zu kommen. Und seit nachher hat ein 11-jähriger Kampf ums Überleben stattgefunden. Ein Kampf, erstens mit der Kultur der Schweizer, könnt ihr euch jetzt vorstellen, was das für ein Unterschied ist, Papua-Neuguinea und Schweiz. Und dann auch ein Kampf mit dem evangelischen Brüderverein, wo sie dort drin war, wo in dieser Zeit ganz eine enge Linie gefahren hat, die sind heute auch ganz anders, sie sind viel weiter geworden, haben viel gelernt, aber damals war es sehr schwierig gewesen. Und wie sie da ausbrach, ist, das hören wir jetzt. Judith, darf ich die mit einem Applaus führen, bitte, meine Frau. Ja, ich glaube, ich stehe lieber. Dann kann ich nachher weglaufen. Nein, Judith, wo der Beat hat ja die Idee gehabt, die verrückte Idee, hat mir geschrieben, ja, es würde ihn interessieren und andere auch, dass du mal Taggast bist. Wie ist das denn für dich gewesen?
Huch, das ist nicht meine Lieblingsarbeit oder mein Lieblingsauftrag. Es kostet mich sehr viel, da zu hocken, mein Leben zum ersten Mal ein bisschen öffentlich zu erzählen. Ja, ich bin nervös.
Genau, aber du machst das gut. Wir werden alle etwas profitieren von ihrer Geschichte. Es ist ihre Geschichte, es ist nicht deine Geschichte. Gell? Es ist ihre Geschichte, aber wir können lernen von diesen Geschichten. Jetzt haben wir das so gesehen und da jetzt nochmal das Foto, das ich einfach ein ganz cooles Foto finde. Wie würdest du deine Eltern beschreiben? Das sind ja ganz besondere Schwiegereltern, die ich da mitbekommen habe. Der Vater ist schon gestorben unterdessen.
Ich habe eine sehr hohe Achtung vor meinen Eltern. Meine beiden Eltern kommen aus grossen Familien. Sie sind einfache Leute, sehr intelligente, vor allem handwerklich sehr intelligent. Meine Mutter ist eine super gute Managerin, da könnten viele Schweizer Manager von ihren Riesenscheiben abschneiden. Sie ist aber auch eine strenge, dominante Ehe, habe ich sie so erlebt, aber sie hat so müssen sein, sonst wäre das einfach nicht gegangen. Aber sie hat extrem viel auf die Reihe gebracht, auf ganz vielseitige Art. Und mein Vater ist auch ein sehr außergewöhnlicher Mann. Er hat nach seiner Ausbildung zum Zimmermann ein Haus gebaut in Grosshochstädten und hat auch Familie aufgebaut. Und wo die Mission ihn angefragt hat, ich muss den Tisch ein bisschen weg tun, das Zeug da stört mich.
Was stört dich jetzt genau?
Ja, einfach das blendet irgendwie so blöd. Ja, so ist besser, danke. Ja, und er die Mission ihn dann angefragt hat und er hat einfach dir nichts mehr nichts das Haus verkauft und ist gegangen. Und so in einer Selbstlosigkeit 24 Jahre von seinem Leben diesen Menschen geschenkt, im Aufbau von dieser Arbeit mit meiner Mutter zusammen, mit noch so vielen Kindern. Sie haben Unglaubliches geleistet. Ich bin sehr stolz auf meine Eltern und ich habe, glaube ich, einiges von ihnen einfach mit auf den Weg bekommen, weil ich ihnen einfach an ihnen ein gutes, starkes Vorbild hatte, Mein Vater hat viel gesagt, er wolle einfach für Gott leben. Und das haben sie beide ganz stark gemacht. Wir sind halt manchmal ein bisschen unter ferner Liefen gelaufen bei ihnen, aber sie haben wirklich ihr Leben für Gott gelebt, das kann ich auch so sagen.
Ja, das kann man so sagen, das sind ganz besondere Schwiegereltern, wo ich auch staune. Jetzt bist du da in dem Dschungel, die Bilder, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Was hast du denn geliebt dort in diesen 14 Jahren? Was hast du geliebt an diesem Dschungel? Also mir wäre es wahrscheinlich zu warm, es hat zu viele Mücken, Schlangen, das Essen wäre vielleicht auch nicht so. Aber was hast du geliebt?
Ja, Menschen geliebt dort. Es ist ein herzliches Volk, es sind sehr liebe Menschen. Man hat sehr unmittelbar mit ihnen zusammengelebt. Sie waren echt, wenn sie traurig waren, hat man das mitbekommen. Wenn sie Freude hatten, hat man das auch sehr stark mitbekommen. Es war nicht so eine zweiteilte Sache. Das habe ich sehr geliebt. Ich habe es, wie du schon gesagt hast, mit dem Vater geliebt, ab und zu in die Gottesdienste, in die Dörfer zu gehen. Ich habe es sehr geliebt, auf dem Rücken zu liegen und die Wochen anzuschauen. Es ist sehr eindrückliche Wochenstimmungen. Das habe ich sehr geliebt. Ja, ich habe vieles geliebt in diesem Land. Die ganze Natur, die Freiheit, die wir eigentlich hatten. Wir hatten eine ganze Station für uns. Wir konnten uns darauf herumbewegen. Wir waren fast nur draußen. Drinnen waren wir zum Schlafen, weil es vielleicht mal ein ungerades Mal geregnet hat. Es hat unser Leben fast nur draußen abgespielt. Das habe ich geliebt. Dort waren wir frei. Dort hat uns nicht ständig jemand reingeredet.
Genau, wenn wir haben nur 3 Kinder, 11 Kinder hätten, dann hätten wir ja mega Hütte. Weißt du, dass wir da irgendwie die 11 Kinder, wie haben denn ihr dort geschlafen? Also so 7 in einem Zimmer, oder wie gross war das?
Ich glaube, das Maximum war etwa 5 in einem Zimmer. Stockbetter, mein Vater war ja Zimmermaschreiner, der hat die Stockbetter gemacht. Das sind auch sehr schöne Erinnerungen, die ich habe. Wir haben viel. Das 5. hoch im Zimmer in unseren Schlaf gesungen. Also ich habe schon sehr, sehr, sehr früh angefangen zu singen. Wir konnten gut singen, wir haben viel gesungen. Das ist etwas, was ich sehr in schöner Erinnerung habe. Gielenzimmer, das Mädchenzimmer. Und vielleicht noch für die grosse Schwester, die ab und zu ist vom Internat kam. Genau, das hat gelangt. Das ist gut gegangen.
Nein, weil wir ja immer draußen waren.
Ja.
Genau. Es wäre in der Schweiz etwas schwieriger. Gell? Ich kann nicht immer raus mit 11 Kindern, bei dem Winterwetter, das wir da haben. Jetzt gibt es ja auch viel Bedrohliches. Eben die PNG, also die Leute dort, die Braunen, sind ja dann auch als Krieger unterwegs gewesen. Es hat Krieg, Rache, Auge um Auge hat es dort dauernd gegeben. Es ist immer noch, wenn man dort rausgeht, ein Drittweltland, wo man als Tourist nicht einfach her kann, weil es jetzt gefährlich ist. Ich hätte jetzt schon ein bisschen Angst, oder? Was hat dir denn als Kind Angst gemacht dort in Neuguinea?
Am meisten die Erdbeben. Das war immer ganz furchtbar, weil dann hat es wirklich geschüttelt. Und die haben wir viel erlebt, manchmal auch die Nacht. Und das ist sehr eingefahren. Das war, glaube ich, etwas vom Schlimmsten. Als zweitschlimmste habe ich, glaube ich, die Schlangen erlebt, wo man einfach immer ein bisschen musste Angst haben vor diesen Viechern. Auch Gifte gibt es, auch 1000 Füßler oder Spinnen oder so Sachen, die halt einfach, wo wir es gewusst haben. Und dann sind wir einfach aus Weg oder haben uns dort geschaut. Nicht zu fest in die Busch, das Mutti hat es auch nicht so gerne gehabt, wenn wir in die Busch sind, weil sie nicht gewusst haben. Ja, das war einfach nichts unter Kontrolle in diesem Busch. Wir haben unsere Grenzen gehabt, wir haben nicht über die Grenzen raus sollten. Ja, das ist nicht immer. Er hatte auch viel Neugier und Abenteuerlust. Genau, das hat mir Angst gemacht. Angst gemacht hat mir auch die Stammeskriege, die sie dann manchmal hatten, oder die sogenannten Sing-Sings. Das waren dann so Dorffester, wo sich häufig die Männer in Trance hineintanzen haben und riesen trommelten. Das haben wir dann aber gut gehört auf der Station zur Nacht. Und das hat Angst gemacht, weil wir dann die Folgen davon gefürchtet haben. Das war Stammeskriege oder einfach die Besoffenen. Und vor denen hatte ich auch sehr Angst, weil die haben sich häufig am Eingang unserer Station herumgetummelt. Und Das ist uns immer schräg gefahren. Das sind so die Ängste, die ich hatte.
Aber jetzt hast du ja eben eins, was Judy gelehrt hat im Busch, ist Barfußlaufen. Oder, und als ich sie geheiratet habe, also sie hat jetzt nicht barfuß geheiratet, aber sonst ist Judith barfuß unterwegs. Was hast du denn noch sonst noch gelernt in deiner Zeit? Was denkst du, was hast du mitgenommen an Skills?
Puh, das sind ganz viele Sachen, glaube ich, die ich habe gelernt. Sehr flexibel sein, mich auf alle möglichen Art und Weise anzupassen, weil es ist einfach alles unsicher gewesen. Das Wetter war unsicher, die Strassen waren unsicher, die Gesellschaft war unsicher. Die mit dem auseinanderzusetzen und die da anzupassen, ist etwas, was ich glaube, gelernt habe, sehr stark. Ich habe gelernt, mit fremden Kulturen, andersdenkenden Menschen gut umzugehen. Wir haben auch gelernt, mit grossen Gefahren, Unsicherheiten und sehr grossen Gefahren umzugehen. Ich bin nicht eine ängstliche Frau, heute noch nicht. Ich finde, was haben die Schweizer manchmal, dass sie auf alle Sicherheiten müssen. Es ist für mich noch schwierig heute. Es ist einfach, das Leben ist gewesen, wie es war. Und wir haben mit dem lernen umgehen. Ich habe, glaube auch gelernt, vorhin hatte ich noch ein kurzes Gespräch mit jemandem und hat es gerade auf den Punkt gebracht. Wir haben gelernt, zu dienen. Uns ist als Kind nicht gedient worden. Und, einfach für so allgemein, ich war nicht Missionar gewesen. Wir waren nur die Kinder gewesen, also nur in Anführungszeichen Kind der Missionare. Und das ist ein riesiger Unterschied. Man sieht einfach Mission und Missionsfamilie, aber was das bedeutet, wir haben unseren Eltern gedient, aber uns als Missionskind ist nicht wirklich gedient worden. Und ich habe das gelernt. Ich habe gelernt, etwas zu unterstützen und etwas zu dienen, ohne Erwartung, dass ich irgendwie auch mir gedient werde. Das ist ein bisschen Plus und Minus. Ja.
Das hat ja immer beides, oder? Genau. Es kann dann auch Stärke und Schwäche sein. Die sind ja dann eben, da kann man sich heute ja nicht mehr vorstellen, die Mission, das waren ganz lange Turns gewesen, also mal 7 Jahre draußen geblieben, bis man mal wieder in die Schweiz gekommen ist. Du hast dann einen Heimaturlaub in Därling erlebt, mit 4, 5?
5,5.
5 oder 5,5, ja.
6,5, ja.
Wie war das denn so, wo du dann das erste Mal in die Schweiz gekommen bist? Kannst du dich da überhaupt erinnern mit 5? Kann man sich da noch erinnern?
Sehr gut. Sehr ein einschneidendes Erlebnis. Es ist so, wir gehen ins Paradies. Aber das Paradies haben wir nicht gekannt. Eine meiner Lieblingscousinen ist da. Und das war eine Familie, die wir zuerst mal gemerkt haben, wir hätten noch andere Verwandte oder die richtigen Verwandten. Wir haben nicht gewusst, dass Verwandte sind. Wir haben nicht gewusst, dass Schnee ist. Wir haben nicht gewusst, was Nidle ist und Kuhmilch. Wir haben nicht gewusst, was die 4 Jahreszeiten sind und dicke Mäntel und all das haben wir einfach nicht gekannt. Und es war einfach alles anders gewesen. So wie wir aufgewachsen sind und gelebt haben, ist es einfach komplett das Gegenteil gewesen. So stabile Häuser zu haben, keine Bambuswand, wo du ein Güffeli hast, ein Bild aufheichen oder irgend so. Es war alles so nie und nagelfest gewesen. So ist es mir vorgekommen. Und eben vor allem die andere Welt mit eben Verwandten, die wir nicht kennt haben, Tanten und Onkeln, waren Missionsfamilien gewesen und die Kinder dort. Und in diesem Jahr einfach auch das müssen auftreten, so als Vorzeigeobjekt bin ich mir viel vorgekommen. Ich hatte das nicht so gerne gehabt. Wir mussten viel auftreten und singen, weil wir einfach wirklich ein Familienchor waren. Das hat schöne und schwierige Seiten gehabt. Der Vater war viel fort, die Mutter war viel daheim. Und in diesem Urlaubsjahr habe ich schon ein paar sehr spezielle Erlebnisse gemacht.
Aber die sind natürlich immer in Mission. Die es vorstellen, deine Eltern in diesem Urlaub in Anführungszeichen, ist das wahrscheinlich viel gewesen. Jetzt die Mission ist ja heute fast ein Schimpfwort geworden, also jetzt hier in der Schweiz oder auch Missionsgesellschaften tun den Namen aus ihrem Ding streichen oder umändern, dass es ja nicht mehr Mission heisst. Ihr seid dann raus zu einem wirklichen wilden Stamm, die sich noch zusammen gefressen haben, sind dort rausgegangen. Wie, kannst du das denn gut begründen, diese Mission? Oder kannst du das kann ich sagen, warum ist es gut gewesen, dass ihr gegangen sind oder dass deine Eltern dort rausgegangen sind?
Also, als meine Eltern sind rausgegangen, war mein Vater explizit ein Werkmissionar gewesen. Er hatte nicht so viele Gottesdienste gehabt, das ist dann Adis nach gekommen. Bis meine Mutter so ungefähr 30 war, habe ich ja ihre Vorgeschichte ja nicht mitbekommen. Erst als ich geboren bin und ins Leben gekommen bin und viel gehört habe und viel in die Dörfer mitgegangen bin. Und der ganze Animismus macht etwas mit dem Volk, das wir uns gar nicht vorstellen können. Der Geister- und Götterglaube, vor allem der Geisterglaube, der ihnen das Leben sehr schwer gemacht hat. Das ist ein Volk, das nur aus Angst oder in der Angst lebt. Und wenn wir ständig Angst haben müssen, ist das etwas Schlimmes. Sie haben auch keine Vergebung gekannt, sondern eben, wie du schon gesagt hast, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Da hat es ganz, ganz strube Kriege gegeben. Es waren viele Tote. Das andere Problem war auch, dass sie einfach sehr eine tiefe Lebenserwartung hatten, vielleicht 40, 45. Höchstens 50, weil die hygienischen Verhältnisse einfach ganz schlimm waren. Sie hatten auch keine Schulbildung. Und nachdem sind andere Chinesen und Australier und wer immer das Land wie wirklich buchstäblich plündern. Und die Leute sind ausgenommen worden und haben nicht gelernt, lesen und schreiben. Keinen Vertrag können unterzeichnen oder Nein sagen. Und etwas, was mir als Kind sehr oft ist eingefahren ist, wenn ich mit durfte in ein Dorf, sind viele so alte Mütter, die davor auf einem Foto gesehen haben, sind dort gesessen. Und die ganzen Haufen hatten so Fingerglieder abgeschnitten. Und das war dann, wir haben das schon mitbekommen, wenn ein Kind von ihnen gestorben ist und die Sterblichkeitsrate riesig war, haben sie sich einfach verstümmelt, so ihre Fingerglieder abgeschnitten. Und dann hat man gesehen, die hat 5 Kinder verloren, die hat 7 Kinder verloren, die hat 2 Kinder verloren. Und das ist auch schlimm. Ein verstümmeltes Volk, wo sie irgendwie den Geist sowieso müssen besänftigen, dass er nicht noch einmal ein Kind mit wegnimmt. Und einfach so solche Sachen, wo ich denke, dass das Evangelium dort einen riesen Unterschied hat gemacht. Neulich ist der erste Premierminister, den ich kannte, von Neuguinea gestorben. Es war eine riesige, glaube ich, 4-tägige oder noch längere Beerdigung. Und eine Frau hat gesagt, wir sind jetzt nicht mehr so Rabbischmeri, einfach so nötige Leute. Wir haben gelernt, lesen und schreiben. Und wir haben heute einen höheren Lebensstandard. Also, das ist nicht vergleichen, immer noch nicht mit hier. Aber auf jeden Fall haben wir ganz viel mitbekommen. Und ganze Haufen Menschen haben Jesus lernen können, haben Vergebung und Gnade lernen können. Sie verändert die Menschen, müssen sich nicht mehr fressen oder gegenseitig opfern, für irgendwie einen Geist zu besänftigen. Das ist ein grosser Teil, der die Mission dazu beigetragen hat. Also, es war nicht eine gläubige Frau, aber sie hat von ihrem Premierminister so geredet und ich weiss, dass Mission, die verschiedensten Missionen, es ist ja nicht nur vom damals Brüderverein Leute draussen, sondern von vielen verschiedenen Missionaren. Dass das ganz eine grosse Veränderung hat gegeben draussen.
Eine Fähigkeit, die du ja hast, ist Sprache, gell? Englisch, Pidgin, du bist mehrsprachig aufgewachsen, das auch, wäre auch noch eine Stärke, die du mitbekommst. Aber nachher mit 14, knapp 14, ist die älteste Schwester schon gegangen, wegen dem Beruf, wegen der Ausbildung, schon in der Schweiz gewesen. Und die Eltern haben dann entschlossen, wir gehen zurück, die haben zuerst in eine Drittland gehen, ich glaube Australien oder irgendwoher, sind dann trotzdem mit der Schweiz zurückgekommen. Und dann hast du das nicht wollen, du hast nicht wollen gehen. Wir können es jetzt ein bisschen nachvollziehen, ja. Es tönt gut. Auch mit dem Wetter und allem. Hast du nicht wollen gehen? Wie war das, wo du dann mit 14 zu Kloten gelandet bist?
Ja, ein Schock. Kalt. Einfach kalt, auf einmal.
Also mega ist kalt, Januar kalt,
gewesen, kalt. Es war ja. Januar 1980. Kalt, die Leute einpacken, bis unter die Nase. Wieder die Verwandten, die wir in den 7 Jahren schon wieder vergessen haben, dass sie da sind. ich sehe noch deine Mutter im Bus. Wir sind sie uns abholen mit einem Gar. Das ist boah, ein Gar. Ein riesen Ding. Und dann hat da ein Geschwaffel in dem, von dem Deutsch. Und wir waren einfach nur Englisch und Pidgin unterwegs. Gewesen. Und nur noch Deutsch, um die herumzuhören. Ich war natürlich 7 Jahre schon wieder älter. Gewesen. Und einfach nur ein Staunen und so und das an und nicht rauskommen. Und nachher sind wir in den Adelboden gekommen und alles mega viel Schnee gehabt. Und mein kleiner Bruder hat auf einmal zu mutig gefragt, ob er die Schuhe abziehen soll, weil man auf die weissen Lindtücher nicht mit den blutigen Füßen steht. Also das ist so, es ist einfach so völlig eine andere Welt gewesen. Halt schon, ich bin ein bisschen älter. Einfach in dem Bewusstsein, wir haben Neuguinea hinter uns gelassen, ich kann auch nie mehr dorthin. Es ist nicht ein Urlaubsjahr, es ist fertig mit dem Missionsdienst. Wir haben dort unsere Eltern unterstützt und wir waren ein Teil von dieser ganzen Arbeit und auf einmal war einfach alles anders. Wir waren nicht mehr so Teil von ihrer Arbeit, weil die Arbeit hat sich ja beendet als Missionare. Genau, nachher hat es eine schwierige Zeit angefangen.
Genau, und du bist genau auf Adelboden gekommen, weil dein Vater Adelbodner ist, oder? Und Adelbodner lieben Skifahren. Ich weiss nicht warum, keine Ahnung. Ein Skifahren ist einfach etwas Wichtiges für Adelbodner. Ah, du bist auch ein Adelbodner, genau. Das ist auch noch einmal einer, ja. Immer Skifahren und so. Und du hast gerade gesagt, super, hey, endlich auf die Ski.
Genau, das ist eines meiner Traumas. Ich erzähle euch mein Trauma. Nach etwa 3 Wochen hat es geheissen, also wir haben ja, es sind ein paar ganz peinliche Situationen passiert. Eins war, dass wir allen «du» gesagt haben, und im Englisch halt einfach allen «du» sagt. Und sie sind ziemlich oft korrigiert worden, dass man den Lehrer doch «dir» sagt und so weiter. Und nach 3 Wochen ungefähr, 3-4 Wochen im Januar, macht man einfach dort einfach Skirennen. Und alle sollten Skirennen machen. Und es war klar, ab auf die Ski. Wir haben gesehen, ich kann nicht Ski fahren. Mal, das geht. Als ich etwa 3 Mal ab dem Lift bei Kate anfangs, dann haben sie dann gemerkt, vielleicht kann sie doch nicht wirklich Ski fahren. Ich war damals Ende 6. weil es Frühlingsanfang war. Also sie mussten die Klasse wiederholen. Ende 6. Dann kann sie auch nicht Ski fahren. Dann gehst du fändeln. Da habe ich noch weniger gewusst, dass das ist. Aber bis ich dann irgendwie auf den Kunisberg oben war, war die Skirennen schon bald halb durch. Und dann haben sie wirklich realisiert, dass ich tatsächlich nicht Ski fahren kann. Und habe, glaube ich, den ganzen Nachmittag mit einer, die mir ein bisschen geholfen hat, bis ich den Berg komplett erschöpft und erhudelt und durchgeschüttelt bin, unter Heil angekommen. Mein Wunder, dass ich noch Knochen gebrochen habe. Ich scheine bis heute nicht gerne. Also ich bin schon jahrelang nicht mehr
auf Ja, genau. Also, das haben wir gar nicht wollen. Wir müssen anfangen, Skifahren. Wir sind einmal mit den Kindern in die Skifähre, einmal. Und das war ein Horror gewesen. Seitdem gehen wir nie mehr in die Skifähre.
Also ich konnte dann gut können Skifahren.
Ja,
also,
du hast dann lernen. Ja.
Und Jahre später habe ich das meinem Vater erzählt. Und er, einfach so, nur so, um ein bisschen antönen von diesem Kulturschock, habe ich ihm die Geschichte erzählt, wie es mir dort gegangen ist. Und er hat ganz, ganz grosse Augen gemacht und hat gesagt, es sei ihm nicht im Traum in Sinn gekommen, dass wir nicht Skifahren können. Einfach nur, zum sagen, er ist im Adelboden aufgewachsen und mit den Ski an den Füssen mehr oder weniger bald geboren. Für ihn war es logisch, dass seine Kinder auch Skifahren können und dass wir das nicht
können. Genetisch vererbt.
Ja, genau. Hat sich dann mega entschuldigt. Aber einfach nur, zum sagen, welches unterschiedliche Ding wir auch in der Familie hatten, ist einfach ein Beispiel.
Aber vielleicht ist es ein gutes Beispiel, um dem ein Bild zu geben, wo du gesagt hast, ich habe nachher 12 Jahre ums Überleben gekämpft. Das wäre eben der Kulturschock. Was war das für ein Kampf gewesen?
Das Neuguinea haben wir unsere Position gehabt. Es war auch nicht so einfach gewesen, einfach als Kind in dieser Kultur. Man sagt ja, die Missionskinder sind Drittkulturkinder, weil man sich eine dritte Kultur aneignet. Und gleichwohl haben wir unsere Position, unseren Platz gehabt, sind aber sehr eingegangen gsi. Wir haben nicht viele Möglichkeiten gehabt. Wir waren einfach in der Schule, ein Alltag gsi. Viel einfach so en passant Stärken aufgebaut und sind mit dieser Kultur zu Schlag gekommen. Und auf das Mal bist du in der Schweiz niemand und nichts. Und jeder Aufsatz ist rot angestrichen. Du gehörst nicht dazu, du verstehst die Welt nicht, du kannst die Sprache nicht. Meine gestutzten Flügel sind wie gebrochen worden. Und ich musste lernen, mit diesen gebrochenen Flügeln irgendwie fliegen. Sie dazugehören, dass ich, ich glaube, in diesen 11 Jahren ist irgendwie das passiert, was niemandem passieren soll, dass wie die Würde kaputt geht. Du bist einfach niemand, weil du einfach nicht weißt, wie es läuft. Und die Leute fragen so komische Fragen und wenn du dann geantwortet hast, ist es irgendwie nicht verstanden worden und ich konnte das einfach auch nicht einordnen, bis ich dort zum Schluss kam, aha, die waren auch nicht der aufgewachsen, sie können es nicht verstehen und sie, ich kann sie ja auch nicht verstehen, weil ich hier auch nicht bin aufgewachsen. Aber das ist, gegen raus hat man es nicht angesehen, aber innerlich bin ich zerbrochen und habe mich total verloren. Es war eine riesengroße Zerrissenheit.
Genau, als ich Judy kennengelernt habe, habe ich immer so gedacht, die Missionare, das sind alles so heilige Hochzehn, intakt Hochzehn. Und dann haben wir mal so ein Treffen gehabt mit Luther Mission Kids aus dieser Generation. Und ich bin dann sehr verschrocken, als ich den ganzen Haufen so Missionarskinder gesehen habe. Ich komme ja aus der Drogensucht. Aber die sind alle, zum Teil sind Leute abgestürzt in Drogen, zum Teil sind sie elend, zerbrochen. Du begleitest heute zum Teil so MKs, also auf der ganzen Welt heute, wo du manchmal Gespräche haben, die es nicht geschafft haben. An was sind sie zerbrochen?
Ich glaube, es ist wie ein Identitätszerbruch. Wer bist du? Dort hast du wie bist du? Bist ein Kind von Missionaren, das eine wichtige Arbeit gemacht hat, wo man das gewusst hat, das ist uns eingeimpft worden, das ist wichtig und gut. Ihr seid nicht wichtig, ihr helft einfach mit, dazu seid ihr da. Und das hat uns aber auch einen gewissen Wert gegeben. Und als wir in die Schweiz kamen, ist das wie zerbrochen. Wir waren nicht mehr Missionarskind, unsere Eltern waren nicht mehr Missionare. Und wer sind wir denn? Wer macht mich aus? Zu was bin ich hier? Es waren sehr tiefe Sinnfragen. Ganz viele von meinen Gespendli sagen jetzt, hey, wieder sind entweder ins Ausland oder haben sich wieder so einen Dienst vielleicht auf eine andere Art gesucht, wo sie wieder ihre Position hatten. Oder der, der auch im heute Brüder für den GFC geblieben sind, die hatten auch ihre Position gehabt. Und die, die das nicht geschafft haben, sind einfach abgestürzt. Und das ist eine enorm traurige Geschichte.
Man muss auch sagen, jetzt, du hast 10 Geschwister und eine andere Familie. Da sind alle 11 Geschwister mit Jesus unterwegs. Alle engagiert im Reich Gottes, eigentlich quer durch. Zum Teil wieder in der Mission draussen. Und andere Familien hat das katastrophal getroffen. Die sind wirklich zerbrochen dran. Du bist natürlich zurückgekommen nachher. Was war der Unterschied, jetzt gewesen, eben, wo du zurückgekommen bist? Die sind im Busch, sind ihr auch Brüderverein damals gewesen. Und dann bist du zurückgekommen in die Schweiz. Und was war der religiöse Unterschied, gewesen, wo du dann irgendwann festgestellt hast, zwischen PNG-Glauben und Glauben in der Schweiz, wie ihr es gelebt habt?
Wie gesagt, die Leute sind Animisten und die haben einfach einen anderen Glauben und denen hat man klar das Evangelium gebracht. Das ist wie, ihr seid die Heiden, wir sind Christen, wir bringen euch das Evangelium. Das ist so plakativ, aber es... Ja, das ist plakativ, aber es war so etwas klar gewesen. Und hier in der Schweiz waren einfach alle weiss gewesen und nicht, man hat niemandem angesehen, ob sie Christ sind oder nicht Christ sind. Das hat mich schon zuerst mal sehr stark verwirrt. Ja, man hat gewusst von einem christlichen Abendland. Also irgendwie hatte ich die Vorstellung gehabt, dass sie doch ganz viele Christen, wenn sie weiss sind, dann sollen sie doch, sie sind doch Christen. Und ja, dort, das Neugine ist so, man war sehr stark beim Kern von der Bibel gewesen, einfach das Evangelium. Man hätte nicht können riesengroße, komplizierte theologische Auslegungen. Die Leute haben das gar nicht verstanden. Und hier war plötzlich mehr Theologie im Fokus gewesen und Autorität war plötzlich ganz viel mehr im Fokus gewesen. Gesetzlichkeit ist mir ganz stark entgegengekommen. Dort draussen ist die Kultur schon ein Stück weit gesetzlich aufgebaut aufgrund von dieser Schamkultur, in der sie drin sind, weil es gibt starke Hierarchien, starke Autoritäten. Das Neuguinea schon vom Stammeshäuptling, jeder Stamm hat einen Häuptling. Und die Schamkultur war mir nicht fremd gewesen. Aber dass sie sich in dieser Gesetzlichkeit so manifestiert, mit dem bin ich nicht schlagen.
Da haben wir hier ein Foto, das ist später, da bin ich auch schon drauf, mit einem ganz tollen Hemdli, sehe ich gerade. Man sieht es an den Kleidern, also das war damals einfach Kleidervorschrift in dieser Gemeinde. Frauen haben Röcke, Bürzi. Das war aber nur das Äußere gewesen. Und dann hat es ganz viele andere Gesetzlichkeiten gegeben oder Gesetzmäßigkeiten wie kein Fernsehen schauen. Das war verboten gewesen, aber nicht offiziell.
Ja, aber das ist ja, das Neugine ist das gar keine Frage gewesen. Es hat kein Radio, hat einfach keinen Strom ja. Also folgendes hätte man das ja auch nicht können.
Ja, aber einer hat mal gesagt, ich habe nur dürfen in drei Farben malen, schwarz, weiß und rot. Was hat er gemeint?
Eben, es hat geradeaus, also es hat einfach richtig und falsch gegeben und vielleicht noch ein bisschen eine Farbe, nämlich die Erlösung und das Evangelium, das war noch so ein bisschen die dritte Farbe gewesen. Aber sonst hat wir haben nicht gelernt leben im Sinne von, wir hatten keinen Ausgang gehabt, es hat kein Radio, kein Fernsehen gehabt.
Also auch in der Schweiz jetzt.
Ja.
Wir reden von der Schweiz.
Aber so bin ich, mit diesen Farben bin ich schon dort aufgewachsen und die Farben, die haben sich natürlich nicht einfach verändert, als wir in die Schweiz kamen. Und plötzlich gehen da Leute in Kino und plötzlich machen die andere Sachen, als das ich überhaupt kennt.
Aber das ist ja bei euch gar nicht erlaubt gewesen.
Das war zudem auch gar nicht erlaubt gewesen. Erstens habe ich es nicht gekannt, das war aber auch nicht erlaubt gewesen. Und dort ist ist ein enormer Konflikt entstanden. Ich habe nicht dazugehört und ich habe auch dazugehören. Zum Dazugehören hätten wir so Sachen dürfen, sollten, müssen machen. Und ich habe nicht dürfen, also da habe ich noch weniger dazugehört. Das war ein riesen innerlicher Zerrissprobe gewesen. Also das heisst, du bist abgefallen, wenn du in Kino gehst und du bist abgefallen, du hörst Gott nicht mehr, wenn du so und so tust. Und das ist in so einer Heftigkeit mir entgegengekommen, in diesen 11 Jahren ganz besonders. Auch Fragen, gehörst du überhaupt Gott? Ich habe mich mit 9 für Jesus entschieden, zwar aus den falschen Beweggründen. Ich hatte Angst vor der Hölle und das ist auch so ein Zeichen. Du kommst in die Hölle, wenn du nicht zu Jesus gehörst, ist so Haufen Gnadenlosigkeit, sehr viel autoritatives Gesetz um den Weg gewesen, wo mir einfach entgegengekommen ist. Das war sehr schwierig gewesen, zum Einordnen. Ja.
Also da bist du gerade in eine doppelte Drucksituation reingekommen, der Kulturschock von der Schweiz, nachher noch so ein religiöses, enges System. Das ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit dem chassidischen Verein da in Manhattan von diesem Buch, das ist noch viel verrückter drinnen. Da bist du gefangen gewesen. Man muss ja sagen, dass die Leute so viele gute Seiten haben, also auch im BV, heute GFC-Leute, so coole Leute, sind heute freier, haben das alles hinter sich gelassen mit den vielen Vorschriften und so. Warum ist das eigentlich entstanden, so das System? Was denkst du?
Ja, grundsätzlich hat mir Gott gefallen, glaube ich. Und hat es halt so ausgedrückt und es hat auch mit unserer Schamkultur zu tun. Es will einfach jemand wissen, wie es läuft und dann brauchen sie jemanden, der sagt, wo es durchgeht und dann ist das alles scheinbar einfach und ja, ist halt auch nicht möglich, dass man selber sich Gedanken macht oder herausfindet, wer Gott ist für einen und wie er mit einem unterwegs ist. Es gibt keine Individualität, es ist Kreativität, ist nicht möglich. Eine eigene Identität ist einfach nicht möglich. Und das geht ziemlich stark an das menschliche Wesen daran, sich nicht dürfen zu entwickeln und zu entfalten.
Genau, jemand von uns hat letztes Mal gesagt, der auch so aufgewachsen ist, ich war 20 Jahre lang in der Quarantäne. Mit Massnahmen, wie wir heute in Corona haben, was man alles nicht darf. Für mich ist das jetzt fast ein Nasenwasser, was man da so. Also das Eingespürtsein, das muss man ja sagen, das passiert immer noch. Nicht nur in religiösen Systemen, wo jemand wird sagen, das ist richtig und falsch. Es passiert in Freikirchensystemen, egal charismatisch oder konservativ oder wie immer. Ist man in der Gefahr, plötzlich zu wissen, das ist richtig, das ist falsch, das ist genau die Wahrheit. Oder? Hast du denn noch etwas jetzt, weißt, wenn man da, wo man das so hat, das Ding, das Gesetz im Hintergrund, hast du das jetzt noch mitgenommen? Erlebst du das immer noch in dir drin, so die?
Ja, ich bin bis heute im Kämpfen, ich arbeite es heute oft nicht oder bin ganz fest dran, Gott als einen gnädigen, günstigen Gott, mir mit Gunst begegnet, zu erleben, einen Gott zu erfahren, nicht aufgrund von den Heiden, die zum Glauben kommen, sondern ganz für mich persönlich, wie er sich mir erfahrbar macht. Ich glaube immer wieder ein bisschen gesetzlich, wenn ich meine zu wissen, was falsch und richtig ist und vielleicht auch Leute verletzen, weil ich meine, das ist nur richtig und es gibt keinen anderen Weg. Es erlebe ich bis heute, aber ich erlebe auch viel mehr Freiheit, weil das ist eine Entdeckung, die ich nach den 11 Jahren anfangen durfte.
Genau, also andere hätte gesagt, weißt du, ablassen wir in die Schuhe, den Glauben kann mir pfeifen, so etwas muss ich nicht haben, was ich da erlebt habe. Du hast den Moment auch gehabt, wo du gesagt hast, eigentlich ist jetzt, mag ich nicht mehr glauben, gell?
Ja, das ist nach diesen 11 Jahren, ist es, inzwischen Ausbildungen gemacht gehabt. Ich habe natürlich am untersten Leiterli müssen anfangen, weil ich einfach das System hier nicht kennt und durch die Prüfungen durchgesetzt bin, wo mein Deutsch schlecht war und ich nicht gewusst habe, wie die Bundesräte heissen und noch weniger, was das ist.
Also, wir machen gerade einen Test, Judith,
ob du nein, danke. Das interessiert mich nicht so.
Oh, mich? Nein, also eben, du hast wollen aufgeben.
Die enge Gemeinschaft, wo man nur richtig und falsch hätte machen können. Und gegen Ende von diesen 11 Jahren bin ich zu Münzigen gsi, habe ich noch die letzte Ausbildung gemacht und dort war die Therapiestation, wo ich den Küsse oder Harry gelernt habe. Und das war ein bisschen freier, weil die Drogensüchtigen haben das alles ein bisschen aufgebrochen und das hat mir irgendwie noch gefallen und gut hat. Ich glaube, das war dort auch noch da. Das war ein bisschen ein freies Glaubenssystem, so sage ich mal, und bin viel dort gewesen. Und dort hat mich einer der Leiter gefragt, ob ich helfen würde, mit einer Drogenentzugstation aufzubauen. Und er hat gesagt, nein, hey, gibt es keine Zeit, ich will jetzt auf eine Weltreise. Er hat gesagt, ja, nimm doch einfach gleich die Frage mit. Ich hatte nachher so genug von diesem Leben hier. Ich war so innerlich zerbrochen, so geknickt, so zerrissen, dass ich dann gesagt habe, Gott, wenn das dir ist, wenn du mich so einengst, wenn du so gnadenlos bist, wenn du so hart bist und ich sollte dir einfach so gefallen, ich schaffe das nicht. Wenn das alles ist vom Glauben, dann brauche ich den nicht. Ich hänge jetzt ab an dir. Das habe ich dort gemacht. Meine Brüder waren dort schon ein Jahr auf Weltreise. Ich habe eine Schwester mitgenommen und eine Freundin. Und dann sind wir ab auf Amerika. Ich habe wirklich alles an den Nagel gehängt. Ich habe gesagt, ich rede nicht mehr mit dir, Gott. Und ich lese auch keine Bibel mehr, Und das habe ich wirklich ernst genommen, aber es hat mich einfach nie hergebracht. Und dann habe ich das an den Nagel gehängt, habe das Zelt abgebrochen. Ich bin einfach gegangen. Und das war, glaube ich, das Beste, was ich je gemacht habe. Wir sind 4 Monate in diesem Amerika rumgetückert. Und ich habe wirklich nichts. Wir haben für mich bewusst gesündigt, mal auszuprobieren, wie das ist.
Also das wäre für mich wahrscheinlich dann nicht sündig.
Genau. Aber weil wir so eng aufgewachsen sind, haben wir uns ja nicht getraut. Dort haben wir uns getraut, ein paar Sachen zu machen, die eben das in meinen Augen sündig waren. Und so ein bisschen Gott herausgefordert, habe ich mich so gefühlt. Auf jeden Fall habe ich aber gleich so gewesen, dass ich die Frage von dieser Drogenentzugstation gleich mitgenommen habe. Und zwischendurch habe ich mal Gott gefragt, was soll ich überhaupt? Ich habe nämlich absolut keine Lust. Und mit Drogen habe ich auch nichts am Hut. Ich weiß nicht, was das ist. Und überhaupt. Ich will nicht. Und ich habe dort diese Erfahrung gemacht, zum ersten Mal in meinem Leben. Dort war ich etwa 24. Da sind wir so durch die Nationalpark durch. Und manchmal bist du so durch eine ganz grosse Wüste. Ich glaube, das eindrücklichste Erlebnis war durch die Salzwüste, dort, der Valley. Und nachher um eine Ecke und nachher ist das Rainbow Valley gekommen. Und dort war wirklich, wie Gott eine Kübel Farbe ausgeleert hat. Die Felsformationen waren in den schillerndsten Farben, wirklich Regenbogenfarben. Es war so eindrücklich. Und wenn ich dort so gestanden bin und die Natur bestaunet habe, habe ich einfach immer wieder eins gehört. Ich habe die Liebe. Nachher um eine nächste Ecke wieder, wo ich völlig aus den Socken geholt wurde von dieser Natur, schon wieder, ich habe die Liebe. Und jetzt mal, wenn ich ihn wieder gefragt habe, soll ich den in die Arbeit oder nicht, hat er nicht ja oder nein gesagt. Habe ich immer wieder wie gehört, ich habe die Liebe. Das war alles gewesen. Und ich war ein Missionskind, aber ich habe mich nicht sehr geliebt gefühlt. Das war eine Generation, die das einem erstens nicht gesagt hat. Und durch die Gnadenlosigkeit habe ich mich erst recht nicht geliebt gefühlt, sondern eher abgewiesen. So irgendein Nummer, das mir hilft, aber nicht wirklich gesehen und gehört. Und da ist einer, der mir einfach sagt, er hat mich lieb. Und ich wusste, dass es Gott ist. Und irgendwann bin ich zusammengebrochen und habe gesagt, wenn du mich so lieb hast, dann will ich dir ja sagen. Und nicht Nein, weil Missionare sind Ja-Sager sowieso und nicht Nein-Sager. Aber ich habe dort ein anderes Ja gefunden. Und ja, dann hat eine neue Geschichte mit Gott angefangen. Von denen. Ich war nachher noch 2 Monate in Neuguinea, bin heim. Es war für mich ein Heim. Aber auch das war eine extreme Tumblr-Erfahrung. Zurück in meine Vergangenheit, meine Kindheit. Es ist mir ganz schlecht gegangen in diesen 2 Monaten. Es ist mir schon vorher schlecht gegangen. Und zur gleichen Zeit ist es mir auch gut gegangen, weil ich daheim war. Und gleichwohl war es nicht mehr das Daheim. Es ist so. Aber dort konnte der Heilungsprozess anfangen. Dort ist irgendwie, habe ich etwas von diesen 2 verschiedenen Welten ein bisschen anfangen, verstehen können, zusammenbringen.
Cool. So eine coole Geschichte. Jetzt können den Glauben komplett verlieren, wie es andere auch gemacht haben. Hast du entdeckt, dass es viel Farbe gibt? Das ist so ein cooles Bild. Ja? Dass wir Menschen nicht nur Geist sind oder Hirn, sondern und Kreativität und Körper auch. Judith hat dann eben angefangen, die Entzugsstation, Drogenentzugsstation Marstein, Zeitungen aufzubauen mit einer Freundin. Wir haben uns dann dort kennengelernt. Und sie war wieder in einer Aufbauarbeit, wie sie im Busch in einer Aufbauarbeit war. Sie sind nachher wieder in einer Aufbauarbeit und heute ist sie wieder in einer Aufbauarbeit. Und du bist die richtige Frau für da. Mehr dich gern.
Danke.
Merci vielmals, Judith.